Wir sehen auf der Rückseite von dem Liederzettel eine Übersicht über die 9 verschiedenen Typen. Wir nennen das einfach mal Typen, können auch Charakteren sein. Diese 9 verschiedenen Typen hat der Autor Gary Thomas in seinem Buch vorgestellt. Heute wird es ein bisschen mehr so in einer Art Lehre oder Unterricht sein, damit wir etwas mehr von diesem christlichen Glauben verstehen. Es ist nun so, dass wir als Christenmenschen uns nicht nur zu einem besonderen Typen irgendwie das alleine als unseren Typen zuordnen, sondern manchmal haben wir etwas auch von diesem Typen und ein bisschen was von diesem Typen noch, aber in der Regel haben wir einen Haupttypen. Und es ist gut, dass wir darum wissen. Deswegen, wer da am Ende noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, da vorne auf der Bank liegt dann beim Ausgang auch noch ein Fragebogen, den man sich mit nach Hause nehmen kann. Und dann kann man diese Fragen beantworten, wenn man nicht das ganze Buch lesen möchte. Und dann kann man für sich rausfinden, bin ich eher in dieser Richtung oder bin ich mehr diese Richtung oder bin ich vielleicht 2 oder 3 Sachen, was mir wichtig ist. Das Ziel ist immer, wir wollen Gott näher kommen. Wir wollen Gott besser verstehen. Wir wollen Gott lieben mit ganzem Herzen. Und darum soll es heute gehen. Der erste Typ ist der Naturtyp. Es gibt Leute, die von sich sagen, ich muss nicht in die Kirche gehen. Ich habe meinen Gott in der Natur. Schon mal gehört? Ja? Die gehen dann halt irgendwie in der Natur und sagen zumindest, das ist ihr Gottesdienst. Manchmal vielleicht ist das eher eine Ausrede. Bei anderen ist da vielleicht mehr Wahres hinter, als sie selber vermuten. Diese Naturtypen gehen in die Natur oder besser gesagt in Gottes Schöpfung. Nicht um die Schöpfung zu bewundern, das ist auch wichtig, aber es geht immer um den Schöpfer hinter der Schöpfung. Die Schöpfung ist sozusagen Gottes Kathedrale. Wenn ich mir Pflanzen im Detail ansehe oder über Tiere lese und höre, wie sie sich orientieren können oder wie sie erschaffen sind, dann kann ich eigentlich nur staunen. Und wenn ich uns Menschen angucke, dann staune ich sowieso noch viel mehr. Eine neugeborene Giraffe zum Beispiel, die fällt bei der Geburt ungefähr 2 Meter auf den Boden. Und es dauert nur ein paar Minuten und diese schlaksige Giraffe ist in der Lage zu laufen, zu fliehen, schnell zu laufen. Und sie weiß sogar, wo sie die Milch findet. Dagegen sind wir Menschen wirklich sehr langsam, was das Lernen angeht. Für mich kommt beim Betrachten der Natur die Theorie der Evolution sehr schnell an ihre Grenzen. Das alles, was uns hier umgibt, soll seinen Ursprung in einer chemischen Reaktion haben. Dass wir denken, dass wir hören, dass wir fühlen und diskutieren können, alles eine Folge des Urknalls? Wirklich? Und wenn das so war mit dem Urknall vor Abermilliarden Jahren, was war denn vor dem Urknall? In der Bibel lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn ich die Schöpfung betrachte, dann kann ich einfach nur staunen. Und wir werden das gleich in dem nächsten Lied noch gemeinsam besingen. Als ich ein bisschen jünger war, also ungefähr vor 30 Jahren, da war ich mal mit einer Jugendgruppe in der Schweiz. Und wir hatten es zum Ziel, mindestens einen 4000er zu besteigen. Und wir haben am Ende 3, glaube ich, bestiegen. Nachts um 3 sind wir von der Hütte losgewandert und pünktlich zum Sonnenaufgang waren wir oben auf dem 4000er Gipfel angekommen. Und just als wir angekommen waren, ging die Sonne auf. Im Tal war überall noch Nebel und die Sonne ging über den ganzen Gipfeln auf. Und dann sagte unser Freizeitleiter, und jetzt singen wir das Lied, wenn ich die Welt betrachte, was wir gleich gleich danach singen werden. Naturtypen brauchen diese Erfahrung außerhalb, in der Natur, in der Schöpfung Gottes. So sind sie Gott näher. Gott spricht zu uns durch seine Schöpfung, wenn wir zuhören. Im Psalm lesen wir, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündet seiner Hände Werk. Gisela Rasch hat hier ein paar Fotos zusammengestellt mit ganz vielen Psalmworten, mit verschiedenen Bildern hier von der Kirche und von drumherum. Ein Lob an den Schöpfer. Die meisten Gotteserscheinungen in der Bibel, über die wir dort lesen könnten, finden draußen statt, im Freien und nicht im Tempel oder in einem Haus. Viele von Ihnen kennen Franz von Assisi. Der hat den Sonnengesang komponiert, Laudato si, ein Lob auf den Schöpfer. Der Naturtyp, der erkennt den Schöpfer in der Schöpfung. Er sieht die Schöpfung mit den Augen des Glaubens. Die Natur ersetzt nicht unsere Gottesbeziehung, sondern sie zieht uns näher hin zu Gott, dem Schöpfer. Darum geht es bei diesem Naturtypen, den Schöpfer zu sehen hinter der Schöpfung. Die Natur ist also unsere Kathedrale, Gottes Kathedrale, wie eine Schule. Und diese Schule der Natur ist immer geöffnet. Der Naturtyp erkennt in der Natur Gottes Überfluss. Wir dienen einem Gott des Reichtums. Gottes Gnade und Gottes Liebe sind unerschöpflich und jeden Morgen neu. Deswegen die Sonnenaufgänge immer eine Erinnerung an Gottes Gnade und Schöpfung. Die Schöpfung ist ein Heiligtum, eine Kathedrale, die uns zur Anbetung einlädt. Das Problem der Naturtypen kann aber auch sein, dass sie zu sehr um sich selbst kreisen und der Welt entfliehen wollen. Was machte Jesus, als er mit seinen drei Freunden oben auf dem Berg war? Und da hatten sie eine wunderbare Erfahrung. Er sagte, nee, wir bauen hier keine Hütten, wir gehen wieder runter. Runter ins Tal zu den Menschen. Dort werden wir gebraucht. Dort sind wir nötig. Und eine andere Gefahr der Naturtypen ist, dass sie vor lauter Schöpfung nicht mehr den Schöpfer sehen können. Und darum gilt, die Natur mit all ihrer Vielfalt, ihrem Reichtum und all dem Wunderbaren, das zeugt immer von Gott, dem Schöpfer. Aber sie ist niemals Gott selbst. Der zweite Typ, den nennen wir den sinnlichen Typ. Ich habe eben von der Schöpfung als Gottes Kathedrale gesprochen. Wer war von Ihnen, von euch schon mal im Kölner Dom oder in der Westminster Abbey oder Sagrada Familia? Gigantische, große Kirchengebäude. Immer mit dem Ziel, ein Ort der Anbetung für Gott zu sein. Meistens, wenn wir in große Kirchen reinkommen, dann staunen wir erstmal. Der Mund klappt auf. All diese großen Kirchen haben alle auch einen Baumeister und ganz viele Bauleute gehabt. Aber das Ziel dieser großen und der kleinen Kirchen war immer, ein Gebäude zur Ehre Gottes zu schaffen. Die Kirchen sind ein Raum der Anbetung und nicht ein Raum zur Verehrung der Architekten oder der Baumeister. Deswegen sind in der Kirche ganz viele Gemälde von den biblischen Geschichten drin und nicht aus dem Leben des Architekten. Wir Menschen, wir haben wunderbare Sinne, jeder von uns. Und es ist schade, dass wir in Bezug auf Gott nur ganz wenige unserer Sinne tatsächlich in unseren Gottesdiensten auch benutzen. Gerade in unserer lutherischen Kirche, da sind wir doch immer sehr vom Hören geprägt. Wir hören die Predigt, wir hören die Bibellesung, wir hören die Musik. Manchmal singen wir auch mit. Aber was mit unserem Riechen? In der katholischen Kirche wird Weihrauch benutzt. Wie ist das mit dem Schmecken? Okay, wir haben das Abendmahl, aber das ist ja nur so ein ganz bisschen zum Schmecken. Was ist mit Tasten? Unsere Tastsinne werden überhaupt nicht benutzt. Bei den Orthodoxen gibt es Ikonen. Bei den Katholiken gibt es den Rosenkranz. Das Tasten ist wichtig. Das Sehen, wir benutzen unseren Sinn des Sehens, ja, wir benutzen ihn aber auch nicht so viel. Die meisten protestantischen Kirchen haben da sehr abgespeckt. Vergleicht man eine reformierte Kirche mit einer katholischen Kirche in Bayern, ist das doch sehr unterschiedlich. Den Reformatoren war es wichtig, alles, was von Christus ablenkt, zu entfernen. Aber vielleicht könnte auch ein bisschen mehr Schönheit und Ästhetik, Architektur und Musik von Gott selbst erzählen. Können Sie uns nicht etwas von Gottes Große und Nahesein vermitteln? Die Bibel ist ja voll von solchen sinnlichen Erfahrungen. Die Sinne werden mit hineingenommen. Dort auf dem dritten Fenster haben wir die Geschichte von dem Jesaja, von seiner Berufung, eine ganz sinnliche Erfahrung. Mose erfährt den brennenden Dornbusch und die Israeliten erfahren Gott in der Wüste mit einer Feuersäule und mit einer Rauchsäule. Und sie werden jeden Morgen mit Manna und mit Wachteln versorgt. Sinnliche Erfahrungen. Sie können uns näher zu Gott bringen. Wir sagen ja auch gerne, oh, ich bin noch ganz begeistert von dem, was ich erfahren oder gespürt oder gesehen habe. Und das ist wichtig, auch in Bezug auf Gott. Aber das Ziel ist nicht das Spüren alleine, das Emotionale, die bewegten Sinne, sondern dass wir wieder zurück in die reale Welt gehen, so wie Jesus mit seinen Jüngern wieder runter vom Berg ging. Die Anbetung in schönen Kirchen, begeisternde Konzert- und Museumsbesuche, sie sollen uns von Gott begeistern und uns zum Dienen einladen. Das Sinnliche und die emotionalen Erfahrungen sollen wie der Sprit sein, der unseren Motor durch unser Leben fahren lässt. Ich selbst liebe Worship-Musik. In vielen Kirchen wird diese Worship-Musik gerne rege im Rahmen der Gottesdienste und zur geistlichen Erbauung benutzt. Aber bei vielen Kirchen sehen wir auch, dass diese Worship-Musik irgendwie davon abhängt, dass das ganz ausgeklügelte technische Präsentationen sind. Und dann geht es nur noch um die Musik und die Präsentation. Und das ist nicht richtig, sondern es ist Worship, es ist Anbetung. Und das Ziel dieser Anbetung ist immer Gott selbst. Und das wird bei vielen Worship-Zeiten vergessen, so mein Eindruck. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen für unseren eigenen Worship, für unsere eigene Anbetung und dabei das Lied singen, was ich eben schon erwähnt hatte, Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Gott lieben von ganzem Herzen, mit allen Kräften und zwar mit unserer ganz eigenen Persönlichkeit, darum soll es heute gehen. Die nächsten Abschnitte werden ein bisschen kürzer sein. Ich hoffe, wir werden vor dem Mittagessen fertig sein. Der traditionelle Typ. Als Mitglieder der lutherischen Kirche sind wir ganz stark von diesem traditionalistischen Typ geprägt. Unsere Gottesdienste haben in der Regel eine Liturgie, die schon unsere Großeltern gesungen haben. Wir haben eine große Orgel zur musikalischen Begleitung, die von den wenigsten Besuchern als ihr Lieblingsinstrument beschrieben wurde. Die Pastoren tragen lange weiße oder schwarze Gewänder und wenn es darum geht, Dinge zu verändern, dann kommt oft als erstes Argument, oh, das haben wir noch nie so gemacht. Bei aller Kritik bedeutet dieses Traditionelle vielen Menschen aber auch ganz, ganz viel. Es gibt ihnen eine Sicherheit, eine Vertrautheit, eine Verlässlichkeit. Sie brauchen das historisch Gewachsene des Glaubens. Sie brauchen die Traditionen der Kirchen mit ihren Ritualen, mit ihren Symbolen und Sakramenten, mit der Feier des Abendmahls, den gewachsenen Strukturen und Ordnungen. Allerdings sehen wir auch, dass gerade dieses Traditionelle ganz viele Menschen heute nicht mehr anspricht. Unter Jüngeren ist eher Aktivität und Flexibilität und Ausprobieren erwünscht. Traditionen schrecken da vielleicht eher ab oder sie verbinden es mit alt und verstaubt. Wenn aber diese Menschen, die das so kritisieren, einen Kurs mit alten indianischen oder indischen Praktiken und Ritualen besuchen würden, dann würden sie ganz anders über Rituale und Traditionen sprechen. Die Kunst ist eben, die Rituale und Traditionen mit Leben zu füllen, ihnen eine Bedeutung zu geben. Oder ihre Bedeutung klar zu vermitteln. Das scheint uns mal besser und mal schlechter zu gelingen. Eine Gefahr für den traditionsbewussten Typen wird beim Propheten Amos im Alten Testament schon zum Ausdruck gebracht. Denn im Judentum spielten Traditionen auch eine ganz große Rolle. Und der Prophet sagt im Namen Gottes, ich bin euren Feiertagen Gram und ich verachte sie. Und ich mag eure Versammlung nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Was will der Prophet damit sagen? Das Glorifizieren der Riten und Bräuche, weil es immer so war, das wird hier von ihm angeprangert im Namen Gottes. Denn das kann dazu führen, dass wir die Not unserer Mitmenschen, die vor unserer Kirchentür sind, in unserer Nachbarschaft, dass wir die nicht mehr im Blick haben. Typ Nummer 4, der asketische Typ. Viele von uns können das sicherlich vorstellen. Der Name der Rose, der große Film, das Buch über das Leben im Kloster. Mönchsleben ist für uns mit Askese verbunden. Dieser Typ möchte von nichts abgelenkt werden. Er braucht Ruhe und Stille und Schlichtheit zum Beten. Ein Asket, der lebt gerne an Orten der Einsamkeit. Er kann mit Selbstbeschränkung gut umgehen. Er muss nicht immer mehr haben, sondern ist eher davon bestimmt, es ist auch genug. Auch weniger ist mehr. Durch Disziplin, durch Ernsthaftigkeit und Alleinsein werden Asketen besonders gut offen für Gottes Gegenwart. Asketische Typen schwimmen eher gegen den Mainstream unserer kapitalistischen Gesellschaft. Und ein Kloster kann dann für diese Menschen wirklich ein Sehnsuchtsort sein. Von Jesus lesen wir, dass er es liebte, sich immer wieder mal alleine zurückzuziehen, um zu beten. Und er war bestimmt vom Teilen und vom Genug. In der Bergpredigt sagte er, schaut euch die Lilien auf dem Felde an oder die Vögel unterm Himmel. Ihr seid doch viel mehr. Macht euch doch nicht so viele Sorgen. Asketen möchten sich von allem trennen, was ihnen den Blick auf Gott verstellen könnte. Unsere Fastenzeit vor Ostern, die hängt mit dieser Askese zusammen. Viele von Ihnen, von euch kennen den Taizé-Gesang Schweige und höre. Schweige und höre. Diese Worte beschreiben diese mönchische, asketische Form sehr gut. Über eine gewisse Zeit zu schweigen, um sich nur auf Gott zu konzentrieren und Gott näher zu kommen, das ist diesem asketischen Typen wichtig. Vielleicht ist es auch Ihnen wichtig. Und was bei vielen Klöstern eine wichtige Regel war und ist, der lateinische Satz ora et labora, bete und arbeite. Die Verbindung zu Gott ist wichtig und will durch das asketische Leben gefördert werden. Aber wir leben in dieser Welt und da gilt es auch, für sein Leben zu arbeiten. Es ist wieder Zeit zu singen mit dem Lied von Ter Stegen, der selbst sehr asketisch gelebt hat. Das merkt man an diesen drei Strophen. Lied Nummer 165, 6 bis 8, Gott ist gegenwärtig, die Strophen 6 bis 8. Ihr seht, es geht schon ein bisschen schneller voran. Wir kommen zum Typ Nummer 5, der aktivistische Typ. Aktivistische Typen, die lieben Gott, den Gott der Gerechtigkeit. Der Kampf gegen das Böse ist für sie wie ein Gottesdienst. Sie gehen gerne geistliche Risiken ein. Sie riskieren sogar Konfrontation und vertrauen dabei auf Gottes Beistand. Und sie blühen auf, wenn sie auf geheimnisvolle Weise Gottes Eingreifen erleben dürfen. Mein Freund George Sleiman von Hands at Work würde sich als solch ein Aktivist bezeichnen. Diese Menschen zeichnet es aus, dass sie auch ganz tief im Gebet verwurzelt sind. Ich habe, glaube ich, hier schon mal erzählt, eine Geschichte, die er mir vor kurzem erzählte. Es war im Kongo, in Goma, und sie wollten zu einem ganz entlegenen Ort hinkommen, um dort zu gucken, wie die Situation dort ist, weil sie wollen sich ja für die Waisenkinder einsetzen, für die Menschen, die alles verloren haben, Eltern und Angehörige und so weiter. Und dann sagten sie, wir wollen zu dem und dem Ort. Aber es ist sehr gefährlich, denn überall ist Militär und Guerilla und was weiß ich und es ist lebensbedrohlich. Dann haben sie gesagt, wir machen uns trotzdem auf den Weg. Wir vertrauen, dass Gott uns den Weg öffnet und dann kommen sie dorthin zu diesem Ort, wo sie hinkommen wollten und dann steht dort am Ortseingang eine Person und kommt auf sie zu und sagt, ich habe auf euch gewartet, ihr seid 2 Stunden zu spät. Sie kannten den Menschen nicht. Und dann stellte sich heraus, dass dieser Mensch im Gebet am Morgen erfahren hat, geh vorne an die Straße, dort wird ein weißer Mann und ein schwarzer Mann kommen und warte auf sie. Ihr seid 2 Stunden zu spät. Sie haben eine Gebetserhörung erfahren. Aktivisten setzen sich für Menschen ein im Namen Gottes. Aktivist zu sein ist eine hohe Berufung. Aber es ist wichtig, dass die Motivation stimmt. Aktivisten, sie sind aktiv, weil das der beste Weg für sie ist, ihre Liebe zu Gott auszudrücken. Wenn Aktivisten das Gefühl haben, dass etwas falsch oder ungerecht ist, dann werden sie aufstehen und wenn nötig sogar konfrontieren. Sie suchen Gerechtigkeit in Kirche und in der Welt. Und trotz der Angst, die sie haben, gehen sie mutig vorwärts im Vertrauen darauf, Gott geht mit uns und Gott wird Wunder tun. Sie wissen, dass auch Jesus konfrontiert hat und nicht nur geheilt oder gepredigt hat. Ein Leitwort für diese Menschen könnte aus Jakobus 1 sein. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Aktivisten sind überzeugt, dass wir als Christen involviert sein müssen, sowohl im kirchlichen als auch im gesellschaftlichen Leben, um gegen das Böse in der Welt und für das Gute und für die Wahrheit einzustehen. Die Versuchung für diese Menschen ist, dass Aktivisten schnell gesetzlich werden oder verurteilend und selbstgerecht werden und darüber die Liebe zu den Menschen vergessen. Wenn wir in unserer Gemeinde uns zum Beispiel stark für Flüchtlinge einsetzen oder gegen die AfD aufstehen, dann hängt das mit diesem Typ zusammen. Typ Nummer 6, der fürsorgliche Typ. Diese Menschen dienen Gott, indem sie anderen dienen. Manche würden sagen, das könnte ich ja nie. Sie sehen Christus in den Armen und Bedürftigen und es tut ihnen gut, mit anderen zusammen zu sein und diesen Menschen zu helfen. Sie tanken auf, wenn sie sich um andere kümmern. Jesus war da ein Paradebeispiel. Wir lesen in Matthäus 4, und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Ein ganz bekanntes Beispiel, auch wenn die Dame schon etwas länger verstorben ist, Mutter Teresa. Sie war dieser fürsorgliche Typ. Sie sah hinter die vordergründige Armut und hinter das Elend der Menschen direkt in das heilige Angesicht Gottes. Sie lernte Gott zu lieben, indem sie andere liebte und für sie sorgte. Fürsorgliche Christen hören oft die Stimme Gottes sehr viel deutlicher, während sie sich für Bedürftige einsetzen, als bei Stille und Gebet und Gottesdienst. Sie verstehen ihren Dienst am nächsten als ihren Gottesdienst. Das kann aber auch dazu führen, dass sie über andere urteilen, weil diese Gott anders dienen. Und es kann dazu führen, dass sie ihre nächsten Angehörigen vernachlässigen. Aber Gott stellt uns in ein bestimmtes Zuhause, das wir nicht vernachlässigen dürfen, unserer Familie, gilt unser erster Dienst. Und zu diesem Bereich der Fürsorge gehört natürlich der ganze Bereich der Diakonie, wie wir es bei uns in Deutschland nennen. Leider wurde in der Vergangenheit in unserer Kirche die Diakonie als eigenständiger Geschäftsbereich der Kirche aufgebaut. Sie wurde quasi outgesourced, wie man heute sagt. Zum Glück haben wir hier in Winsen in den letzten Jahren viele diakonische Projekte angefangen, wo Menschen in unserer Gemeinde ganz praktisch anderen Menschen helfen und dienen können. Christian Bernd sagte mal vor einigen Jahren den Gedanken, ob in St. Marien der Hauptgottesdienst vielleicht nicht mehr der um 10 Uhr ist, am Sonntagmorgen, sondern vielleicht eher der Samstagnachmittag im Internationalen Café. Da ist viel Wahres dran, aber auf der Basis des heutigen Buches und der Aussagen der Bibel müssen wir immer beides zusammen sehen. Unser Leben in seiner ganzen Fülle als Gottesdienst verstehen. So sagt es auch Paulus in Römer 12. Das soll das Ziel sein. Und passend zum Aktivisten singen wir nun das Lied aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren, die eine ganz tiefe christliche Bewegung war. We Shall Overcome. Wir singen nur ein paar der Strophen. Wir singen mal die erste Strophe und die dritte Strophe und die siebte Strophe. 1, 3 und 7. Die letzten drei Typen, der enthusiastische Typ. Wenn wir hier Abendmahl feiern, dann, bevor wir mit der Austeilung beginnen, spreche ich manchmal den Satz, Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Es gibt ganz vieles zwischen Himmel und Erde, das uns ein Geheimnis ist, das wir nicht verstehen. Das können wir nicht begreifen. Und doch ist es da, es ist real. Der enthusiastische Typ vertraut im Gebet auf dieses Mysterium. Er vertraut darauf, dass Gott Wege hat, wo wir nur Sackgassen sehen. Und diese Menschen sind so sehr davon überzeugt, dass sich dann auch auf wunderbare Weise Türen öffnen. Und das bringt natürlich einen gewissen Enthusiasmus mit sich. Ihr Motto könnte lauten: Jeder Tag birgt die Möglichkeit eines Wunders. Lasst das mal auf der Zunge zergehen. Jeder Tag, auch heute, jeder Tag birgt die Möglichkeit eines Wunders. Vielleicht haben einige von euch schon mal einen Gottesdienst bei einer Pfingstgemeinde mitgefeiert. Bei manchen Gemeinden gibt es dann eine Gebetszeit, wo alle zusammen auf einmal beten. Einige auch in unverständlichen Sprachen. Für uns nüchterne Lutheraner ist das immer eine gewisse Herausforderung. Aber Gott spricht eben in ganz unterschiedlicher Weise zu uns Menschen. Und wir Menschen reagieren auch in unterschiedlicher Weise auf Gottes Reden und Handeln. Uns Menschen fehlt manchmal der Enthusiasmus in unserer lutherischen Kirche. Bei uns gilt ein doppeltes Moin ja schon als überschwänglich. Enthusiastische Typen haben es in unserer lutherischen, traditionell geprägten Kirche sehr schwer. Diese Typen sind dicht dran am sinnlichen Typ. Und sie brauchen auf jeden Fall Wegbegleiter, mit denen sie Sachen teilen können. Am besten ein Gebetskreis oder ein Hauskreis, wo sie ihre Erfahrungen austauschen können. Denn sie wissen, wir beten einen übernatürlichen Gott an, der sich uns in übernatürlicher Weise offenbart. Und diese Menschen wissen, dass es Dinge über Gott und Christsein gibt, die wir nicht rational verstehen können. Und diese Menschen sind tatsächlich auch in der Lage, ganz gut auf Träume zu hören. In der Bibel lesen wir ganz viele Geschichten, wo Menschen Träume gehabt haben. Wir kennen die Geschichte von Josef, dem Mann Marias, der einen Traum hatte, wo der Engel zu ihm sprach. Oder der Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde nach Ägypten, der hatte diese berühmten Träume. Oder Jakob, den wir hier auf dem zweiten Fenster sehen, der Traum von seiner Himmelsleiter. Immer wieder redet Gott zu uns Menschen in Träumen. Aber zumindest geht es mir so. Ich habe einen Traum und ich weiß genau, oh ja, das war ganz, ganz wichtig und gut. Und am nächsten Morgen, und ich denke so noch am Ende des Traums, oh, das vergesse ich nicht. Morgen früh weiß ich genau Bescheid. Und ich wache auf, Leere, alles vergessen. Geht Ihnen vielleicht auch so, ne? Wenn Sie die Möglichkeit haben, das nicht zu vergessen, schreiben Sie sich das auf. Der achte Typ ist der kontemplative Typ. Contemplatio, ein lateinisches Wort für Nachdenken, für Besinnen, für Meditieren. Am Ende der Weihnachtsgeschichte gibt es diesen schönen Satz über Maria, wo es heißt: Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Dieses im Herzen bewegen, das nennen wir Kontemplation oder Meditation. In der Geschichte von Maria und Martha, das ist eine andere Maria, da redet Jesus zu Maria und den anderen und dann sagt Jesus über Maria, die ganz bei Jesus ist und ihm die ganze Zeit zuhört, sie wird später von Jesus dafür gelobt. Ganz viele unserer Psalmen in der Bibel haben einen kontemplativen Charakter. Kontemplative Typen bringen ihre Liebe zu Gott durch Anbetung zum Ausdruck. Ganz bei Gott sein, wie bei einem innigen Geliebten. Es gab in der Vergangenheit in unserer Kirche sogenannte Mystiker. Sie haben etwas von diesem Typen und manche Lieder aus unserem Gesangbuch sind von dieser Kontemplation bestimmt. Ich will dich lieben, meine Stärke, oder Jesus, meine Freude, oder schönster Herr Jesus, Stern, auf den ich schaue. Ganz viele Lieder in unserem Gesangbuch, da geht es um diese Kontemplation, um dieses Meditieren, um das Nachdenken. Kontemplative Christen erinnern uns daran, dass es Gott nicht allein darum geht, gehorsame Diener zu haben und Aktivisten auf die Straße zu gehen, sondern es geht um eine persönliche, um eine herzliche Beziehung, die so stark ist, dass sie alle anderen Beziehungen übertrifft. In tiefer Besinnung und im Gebet empfangen diese Menschen Gottes Nähe und Liebe durch den Heiligen Geist. Dieser Mensch löst sich von allem, was ihn ablenkt, und seiner Sehnsucht nach Gott, kultiviert die Stille, unterwirft sich Gott, ähnlich wie der asketische Typ. Gott lieben von ganzem Herzen. Und von diesen kontemplativen Christen lernen wir, dass es Gott um unsere ganz persönliche Liebe geht, um unser Herz. Vielleicht beobachtet Gott uns manchmal bei all dem, was wir so eifrig für ihn tun, und denkt sich, wenn er oder sie doch endlich mal eine Pause machen würde und sich wirklich mir zuwenden würde. Schließlich der letzte Typ, der Intellektuelle. Gott möchte, dass wir ihn mit Herz und Seele und ganzer Kraft lieben, und das schließt unseren Verstand mit ein. Die reformatorische Bewegung vor 500 Jahren war geprägt von großen intellektuellen Auseinandersetzungen. Es gab Streitgespräche ohne Ende, bis auf den heutigen Tag. Immer im Ringen um die Wahrheit und die rechte Auslegung der Bibel. Und ferner sollte jeder Christenmensch in der Lage versetzt werden, seine eigene Bibel lesen zu können. Deswegen hat Martin Luther angefangen, die Bibel zu übersetzen, damit jeder von uns die Bibel in Deutsch lesen kann. Denn damals gab es sie nur in Latein oder Griechisch oder Hebräisch. Ein intellektueller Mensch ist begeistert in seinem Glauben, wenn er etwas Neues von Gott versteht, wenn er lange Zeit über Bibelverse nachsinnen kann und sie auszulegen versucht oder über ein theologisches Konzept nachdenkt. Sein Geist wird belebt durch die Bibel. Schwierige Fragen sind für ihn spannende Herausforderungen. Gut durchdachte Verkündigung ist ihm wichtig. Und viele dieser intellektuellen Menschen schreiben dann wunderbare Bücher, die der Rest der Welt aber nicht versteht. Von Jesus lesen wir, dass er selbst schon mit 12 im Tempel war und über die Schrift diskutierte. Die Lehre war ein Hauptpfeiler seines Wirkens, und seine Bergpredigt war wohl die wichtigste Lehre des Christentums. So sollen auch wir unseren Verstand gebrauchen, der uns von Gott gegeben ist, und uns nicht nur von Gefühlen leiten lassen. Wichtig ist aber, Herz und Verstand zu verbinden. Nicht jeder muss systematische Theologie studieren, aber jeder Christ sollte in seiner Bibel lesen, um sie zu verstehen und anzunehmen versuchen, am besten regelmäßig, um in seiner Liebe zu Gott zu wachsen. Unser Verstand beeinflusst unseren Glauben, und was wir glauben, beeinflusst, wie wir Gott dienen. Die Gefahr für die intellektuellen Typen ist, ihr Selbstbewusstsein aus Wissen und scharfem Verstand und intellektueller Überlegenheit zu ziehen und sich damit über andere zu stellen. Soweit diese neuen Typen, ein kurzes, kleines Fazit zum Schluss. Jeder wird und muss seinen Glauben und seine Gottesbeziehung individuell leben. Gleichförmigkeit hat da keinen Platz, denn Gott hat uns doch wunderbar unterschiedlich verschieden geschaffen. Und diese neuen Wege, Gott zu lieben, sollen eine Hilfe sein, das für sich selber herauszufinden, wo sein Herz besonders stark schlägt, wo man vielleicht auch mal was Neues ausprobieren kann, Neues lernen kann. Wir sind geschaffen, um Gott zu lieben und zu verehren, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all unserer Kraft. Unsere Seele ist wie ein Garten, der gepflegt werden muss, wie ein noch unbebautes Stück Land, das darauf wartet, bebaut, bepflanzt und gepflegt zu werden. Gott hat uns die Gaben dazu gegeben, wie wir es im 1. Korinther 12 am Anfang gehört haben. Gott hat uns dazu die Gaben gegeben und alles, was wir brauchen, zu einem schönen, bunten Garten zu werden, in dem wir vertraute und liebevolle Gemeinschaft mit ihm leben. Mein persönliches Verhältnis mit Gott wird niemand sonst so haben wie ich selbst. Und Gott sehnt sich nach einer innigen, nach einer liebevollen Beziehung zu ihm. Passend zu dem Gesagten muss jetzt natürlich das folgende Lied kommen: Ich will dich lieben, meine Stärke, im Gesangbuch 400, die Strophen 1 und 2 und 7 singen wir. Drei Strophen nur. Und während des Liedes wollen wir dann noch die Kollekte einsammeln. Sie ist heute bestimmt für unseren gemeinsamen Gemeindebrief Himmel über Winsen.